ist mega cool.
Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute UBS unkontrolliert. WAF berichtet von fragwürdigen Geschäften in China.
Weltweit gibt es 29 systemrelevante Banken. Bis vor kurzem standen auf der Liste des Financial Stability Board noch 30. Zwei davon waren in der Schweiz angesiedelt. Seit März 2023 ist es bekanntlich nur noch eine. Gerettet werden mussten innerhalb der letzten 15 Jahre beide. Der Financial Stability Board, zu Deutsch auch Finanzstabilitätsrat, überwacht im Auftrag der G20-Staaten die Gefahren für das weltweite Finanzsystem. Er bewertet die Größe der Banken, wie risikoreich ihre Geschäftstätigkeiten sind und wie stark sie mit dem weltweiten Finanzsystem verwoben sind. Mit der Einverleibung der Credit Suisse ist die UBS in diesem Ranking punkto Systemrelevanz eine Kategorie nach oben gerückt. Wie stabil ist unsere neue Monsterbank? Welchen machtpolitischen Einfluss hat sie? Was würde es im Krisenfall für die SteuerzahlerInnen bedeuten, wenn wir die UBS wieder einmal retten müssten? Der CEO der UBS ist sozusagen der achte Bundesrat, sagt der emeritierte Finanzmathematikprofessor Marc Genie in einem Interview mit dem Beobachter. Darin spricht er über die neuen Maßnahmen des Bundesrates zur Regulierung von Großbanken. Weniger Seiten und mehr Inhalt wären besser gewesen, kommentiert er den 339 Seiten langen Bericht des Bundesrates zur Bankenstabilität. Die angestrebten Regulierungen beruhigen ihn nicht. Im Gegenteil. NZZ-Chefredakteur Eric Guier hingegen kann Regulierungen sowieso nichts abgewinnen. In einem Kommentar, in dem er über die Größe der UBS sinniert, schreibt er: Selbst härteste Auflagen können die nächste Krise nur bedingt abwenden. Wenn eine Bank so schlecht wirtschaftet wie die CS, fährt sie an die Wand. Kurz zur Erinnerung: Der Untergang der Credit Suisse erfolgte aufgrund einer tiefen Vertrauenskrise. Die vorangegangene Chronik der Skandale, Misserfolge und Versäumnisse war umfangreich. Wie viel Vertrauen verdient denn die UBS? Schauen wir uns doch mal an, wie diese Großbank wirtschaftet. Im Mai dieses Jahres deckte eine Recherche von SRF Investigativ auf, dass die UBS in einen Verdachtsfall von Geldwäscherei verwickelt ist. Die UBS hat Millionen Dollar für den umstrittenen Ex-Präsidenten des Jemen verwaltet. Nun kommt ein weiterer heikler Deal ans Tageslicht. Das Recherchekollektiv WAF und die Zeitschrift Finanz und Wirtschaft haben aufgedeckt, dass die UBS über Joint Ventures in zwei von den USA sanktionierte chinesische Militärtechnologieunternehmen investiert. Was bedeutet es, wenn die UBS internationale Wirtschaftssanktionen missachtet? Wie groß ist das Risiko ihrer Geschäftstätigkeit? Olivier Christe vom WAF Recherche-Kollektiv ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Olivier Christe, ich dachte mir, diesmal ist die Gelegenheit, ausnahmsweise nicht mit dem Text anzufangen, um den es eigentlich geht, sondern mit dem Nachspiel zur Veröffentlichung dieses Textes. Also es geht um eine Recherche, die WAF gemeinsam gemacht hat mit Finanz und Wirtschaft. Die ist dann erschienen, zumindest mal online, und ist dann von der UBS, der Schweizer Großbank, massiv kritisiert worden. Wurde auch mal kurz wieder vom Netz runtergenommen und dann aber wieder mit, soweit ich das sehe, relativ geringfügigen Änderungen wieder aufgeschaltet. Was hat denn die UBS da beanstandet?
Ja, es ist ja eine sonderbare Situation, weil normalerweise Kritikpunkte werden ja im Vorfeld geschickt an die Kritisierten. Das haben wir auch in diesem Fall gemacht. Die UBS hat uns sehr wenig zurückgeschickt. Sie hat uns so drei Standardsätze zurückgeschickt. Dann erschien der Text am Freitagnachmittag und eine Stunde später kam dann die UBS mit massiven Vorwürfen. Das ist nicht so, wie Journalismus funktioniert oder funktionieren sollte. Die Vorwürfe, die vielleicht können wir die so in drei Kategorien unterteilen. Einerseits sind es so journalistische Verkürzungen, wie zum Beispiel UBS SDIC investiert, also dieses Joint Venture, oder UBS investiert. Oder dann geht es um technische Details. Wir haben zum Beispiel von Umschichtungen gesprochen und das war der UBS ein Dorn im Auge. Und wir haben einfach diese Grafik angeschaut und gesehen, die Sanktionen treten in Kraft, die UBS verkauft, die Joint Ventures kaufen. Die UBS hat da eher von technischen Aspekten der Umschichtung gesprochen, also dass die Wertpapiere wirklich den Besitzer wechseln, genau gleichen Wertpapiere. Oder dann geht es auch, und das war wahrscheinlich entscheidend dafür, dass die Recherche vom Netz genommen wurde. Sie haben kritisiert, dass wir unseren Expertinnen eigentlich verfälschte oder verkürzte Informationen geliefert hätten.
Also denen, die ihr befragt habt und dann im Text zitiert habt.
Richtig, das sind ja eigentlich die, die Anschuldigungen machen oder die Alarmglocken läuten. Und sie haben gesagt, wir hätten die mit verkürzten Informationen gefüttert. Und deshalb hätten sie diese Aussagen gemacht. Und das konnte in dieser kurzen Zeit von der Redaktion nicht geprüft werden.
Und wenn man dann so Vorwürfe kriegt, eben, dann muss man denen ja nachgehen wahrscheinlich. Was habt ihr der UBS entgegengehalten? Und was haben vor allem diese ExpertInnen gesagt zu den Vorwürfen, die ja in ihrem Namen von der UBS erhoben worden sind?
Ja, wir haben diese ExpertInnen dann übers Wochenende angerufen, haben das mit ihnen besprochen. Und die haben bestätigt, dass eigentlich alles beim Gleichen bleibt. Ihre Kritikpunkte bleiben beim Gleichen. Wir haben das protokolliert. Dann am Montag haben wir den Text nochmals kritisch angeschaut, auf diese vor allem technischen und journalistischen Verkürzungen, und haben da einige Anpassungen gemacht. Oder auch diese Umschichtung haben wir rausgenommen, etc. So.
Und dann habt ihr von der UBS nichts mehr gehört?
Nein, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es auf der Redaktion da noch was kam, aber ich habe nichts mehr gehört, nein.
Also, wir haben schon gehört, ExpertInnen haben Alarmglocken geläutet, und zwar darum, es gibt Joint Ventures, an denen die UBS Minderheitenbeteiligungen hat, und die investieren in diesem Text kommen zwei Firmen vor allem vor, eine Rüstungsfirma und eine Überwachungstechnologiefirma, beide in China, und beide diese Firmen stehen auf einer Sanktionsliste der US-Regierung. Jetzt ist ja so, wenn sich Republikaner und oder sagen wir mal führende Teile von Republikanern und Demokraten in den USA in was einig sind, dann, dass China ein böses Land ist. Also sie sehen sich ja in gewissem Maße mit einem Handelskrieg mit China verstrickt. Wenn es die USA so eine Sanktionsliste rauslässt, wie verbindlich ist eine solche Liste für andere Staaten?
Also sanktionstechnisch ist das relativ klar geregelt. Alle Banken, die die US-Finanzinfrastruktur nutzen, die sind eigentlich Sekundärsanktionen ausgesetzt. Es gibt auch ein Bundesgerichtsurteil gegen Julius Baer in einem ähnlichen Fall. Und wie uns dieser Experte Alexander Lindemann, mit dem wir gesprochen haben, erklärt haben, ist es gar nicht wichtig, ob diese Bank jetzt wirklich dieses spezifische Geschäft über das US-Finanzsystem laufen lässt oder ob sie einfach grundsätzlich dort ist. Und im Fall der UBS, die ja sogar an der New Yorker Börse gelistet ist, ist das ganz klar. Und die Folgen wären dann sogenannte Sekundärsanktionen. Das ist eines der zentralen Mittel, damit die USA ihre Forderungen global auch durchsetzen kann. Das könnten dann eben sein, das könnten Bußen sein, das könnten der Entzug von Lizenzen sein, das könnten das Einfrieren von Vermögenswerten sein oder auch bilateral, also informelle oder öffentliche Rügen.
Und das alles einfach darum, weil in Dollar gehandelt wird und dann auch erschwerend dadurch, dass zum Beispiel die UBS auch in den USA selbst aktiv ist.
Ja, genau. Also das kann man natürlich gut finden oder nicht gut, aber jetzt rein aus der technischen Seite sind diese Sanktionen sehr, sehr mächtig, weil sie auch nicht wirklich, auch das haben uns die Expertinnen erklärt, sie brauchen nicht wirklich eine rechtliche Basis. Das sind sehr politische Sanktionen, die können auch mal so prophylaktisch eingesetzt werden. Jetzt vor einem Monat oder so wurden ja zwei Schweizer Anwälte mit US-Sanktionen belegt. Die können dann vielleicht nach einem Jahr, 18 Monaten wieder zurückgezogen werden, aber die Folgen sind natürlich verheerend für diese Anwälte.
Jetzt noch eine letzte Frage zu dieser Sanktionsliste, bevor wir dann zu dem Investitionsgeschäft, um das es jetzt hier eigentlich geht, selbst kommen. Es ist ja so, dass auch in den USA gibt es Rüstungsfirmen, auch die machen zurzeit gute Profite mit Kriegen, mit aktuellen Kriegen. Haben denn die USA irgendwie überhaupt sozusagen die moralische Statur, um zu sagen, hier, das sind böse Konzerne, in die darf man nicht investieren?
Ja, ich glaube, ganz klar haben sie das nicht. Wenn man die US-Rüstungsfirmen anschaut, wie Raytheon oder Northrop oder so, die sind ähnlich involviert. Ich finde Northrop ein gutes Beispiel mit ihren Geschäften mit Saudi-Arabien, die den Krieg in Jemen führen. Also ich glaube, moralisch ist das ebenso verwerflich. Ich glaube, wir müssen von der inhaltlich oder aus meiner Perspektive inhaltlich auf diese Unternehmen schauen. Und wenn wir schauen, was Hikvision betreibt, das ist das zentrale Unternehmen, das in Xinjiang oder Ost-Turkestan diese Überwachungsgeräte liefert für diese Internierungslager, oder auch dieses Kampfjet-Unternehmen, das eines der wichtigsten ist von der chinesischen Armee, um gegen Taiwan oder auch gegen die Philippinen Flüge zu führen. In diesem Fall sind diese Unternehmen einfach von den USA sanktioniert. Und ich glaube, das ist einfach, das verstärkt dieses Phänomen einfach. Aber zum Beispiel 2020 hat die Gesellschaft für bedrohte Völker bereits gegen diese Investitionen der UBS, damals waren die Sanktionen noch nicht in Kraft, die UBS selbst hat investiert und die haben eine OECD-Beschwerde eingereicht. Und das hat niemand interessiert. Und jetzt plötzlich mit den Sanktionen erhöht das halt die Aufmerksamkeit. Aber das Problem am Unternehmen bleibt eigentlich dasselbe.
Ja, also diese beiden chinesischen Firmen, die auf dieser Liste stehen und in die Joint Ventures mit UBS-Beteiligung investieren. Du hast schon angedeutet, Überwachungstechnologie an der Grenze zu Turkmenistan, hast du, glaube ich, gesagt, geht es da um die uigurische Minderheit. Und dort wird die Technologie einer dieser beiden Firmen eingesetzt.
Ja, genau. Also das Gebiet ist ja Xinjiang oder Ost-Turkestan, wird es auch oft bezeichnet. Dort leben die Uiguren und die sind je nach Schätzung eine 500.000 bis 1 Million sind ja in solchen Lagern interniert. Das ist ausführlich dokumentiert. Es gibt diese Xinjiang Police Files. Seit mehreren Jahren ist das dokumentiert und belegt. Und weltweit passiert eigentlich an diesem Genozid, wird kaum Kritik geübt oder es ändert sich einfach nichts.
Die andere Firma, die stellt tatsächliches Kriegsgerät her, ist das richtig?
Richtig, ja. Avik Xiang, ich weiß nicht, ob es genau so ausgesprochen wird, ist eines der Unternehmen von Avik, das ist die Aircraft Industry Group und das ist ein Konglomerat mit ganz vielen Unternehmen. Die meisten sind sanktioniert und in die meisten investieren diese UBS Joint Ventures. Und jetzt in diesem spezifischen Fall stellen sie Bomber her, dann gibt es auch noch Unternehmen, die Optik herstellen oder Getriebe. Diese Kampfjets jetzt im Fall von Avik Xiang, die haben eben gerade letzten Sommer zusammen mit den russischen Streitkräften in den Nordatlantikflüge geflogen.
Im Juli verzeichnete das taiwanische Verteidigungsministerium ungewöhnlich viele Militärflüge um die Insel. Die militärischen Aktivitäten Chinas nehmen seit Jahren zu. Für China ist Taiwan eine abtrünnige Provinz. Sie soll wieder mit dem Festland vereinigt werden. Ein Taiwan-Konflikt wäre ein absolutes Desaster, warnt der in diesem Podcast schon oft zitierte Wirtschaftshistoriker und Professor Adam Tooth. In einer Keynote-Speech am Institutional Money Congress in Frankfurt rät er seinem Publikum, die Stimmungsschwankungen zwischen den USA und China eng zu beobachten. Er sprach über die im Januar 2023 geleakte Mitteilung von Michael Minahan, General der US Air Force, der intern gesagt haben soll, «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir im Jahr 2025 kämpfen werden.» Das Pentagon hat diese Aussage im Nachhinein zwar relativiert, ein solcher Kommentar sei nicht repräsentativ für die Sicht des Ministeriums auf China. Dennoch, Herr Tooth sagte zu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern in Frankfurt, «Ich lege Ihnen nahe, solche Schlagzeilen ernst zu nehmen.» Es geht Adam Tooth nicht um Panikmache, er beobachtet lediglich, wie im Westen bestehende Konflikte und die geopolitische Gemengelage unterschätzt werden. Bestehende und mögliche Konflikte und Kriege dürfe man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Er habe den Eindruck, westliche Politiker und Anleger würden in einer Scheinwelt leben. Die Welt rüstet auf. Investitionen in die boomende Rüstungsbranche sind allgemein höchst problematisch. Wenn man bedenkt, dass die EU gerade dabei ist, Rüstung als nachhaltig einzustufen, muss man sagen, es ist eine sehr scheinheilige Scheinwelt. Das nur als Randbemerkung. Kommen wir wieder auf die UBS und die US-Sanktionsliste zu sprechen.
Jetzt ist diese Sanktionsliste seit 2022 vollständig in Kraft, wurde von der Regierung Trump vorbereitet und von der Regierung Biden weitergeführt und dann eben in Kraft gesetzt. Was haben jetzt andere Großinvestoren gemacht, die vorher in diese beiden Konzerne investiert hatten? Gibt es auch andere aus der Schweiz? Und wie haben die da auch reagiert auf diese Liste? Und haben die anders reagiert als die UBS?
Ja, das ist das Interessante. Also die Schweizer Großinvestoren gibt es eigentlich keine anderen. Es gibt die Zürcher Kantonalbank oder Pictet, die auch investiert haben, aber in viel geringere Beträge und die sind ausgestiegen. Dann auf international gab es schon die großen Bekannten, also BlackRock, der norwegische Staatsfonds etc. Die sind alle.
BlackRock, der größte Immobilienbesitzer in der Schweiz, merke ich immer gerne an.
Die sind alle sofort ausgestiegen oder im Verlauf der Frist, während die UBS über die Joint Ventures das genaue Gegenteil gemacht hat. Wir haben das mal ausgerechnet für Hikvision, von dem wir gerade gesprochen haben. Zum Teil waren es ja auch Credit Suisse-Unternehmen, die jetzt in die UBS eingegliedert wurden. Die haben einen großen Teil dieser Verkäufe von BlackRock, vom norwegischen Staatsfonds, vom Vanguard etc. eigentlich wieder übernommen, wieder gekauft. Ob es genau die gleichen Wertpapiere sind, das wissen wir nicht. Da sind wir wieder beim Umschichtungsthema. Aber grundsätzlich Aktien von diesen Unternehmen.
Und wie funktioniert das jetzt aus UBS-Sicht? Haben die neue Firmen gegründet, wo sie dann diese Minderheitsbeteiligung halten? Oder haben sie sich an Firmen, die schon investiert hatten, angehängt? Und gibt denn die UBS irgendwelche Gründe an für ihre Strategie, wenn die sich ja so unterscheidet von maßgeblichen anderen Investoren, die sich da anscheinend deutlich anders verhalten haben?
Gründe gibt die UBS keine an. Ich glaube, was wichtig zu sagen ist, dass diese Joint Ventures schon sehr, sehr lange bestehen. Die bestehen zum Teil seit 2006. Das ist zum einen eine 20% Beteiligung der Credit Suisse an der größten Bank Chinas, der ICBC, und zum anderen eine ebenfalls Minderheitsbeteiligung von 49% der UBS an UBS SDIC. Das ist eine staatlich-chinesische Beteiligungsgesellschaft. Interessant ist eben, dass vor allem international gibt es solche Konstrukte gar nicht mehr so viel. Seit 2018 der chinesische Staat die Joint-Venture-Regelung aufgelockert hat, haben sehr viele westliche Investoren ein Unternehmen oder eine Investorengruppe gegründet, die ganz ihnen gehört. Also zum Beispiel zuletzt JP Morgan. Und bei JP Morgan sehen wir, die US-Bank JP Morgan, da sehen wir, was passiert ist. Sobald sie eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen hatte, hat sie alle Hikvision Aktien verkauft oder alle sanktionierten Aktien verkauft.
Hat denn die UBS nie überlegt, anstatt Beteiligungen zu machen an Geschäften mit großen chinesischen Banken, selber eine eigenständige Investitionsfirma in China aufzubauen, wo sie dann ja jetzt wahrscheinlich auch anders hätte reagieren müssen?
Ja, diese Pläne waren eigentlich schon weit fortgeschritten, aber da kam der Konkurs der CS bzw. die Übernahme der CS dazwischen, weil sie hat von ihr ein zweites Joint Venture übernommen, diese ICBC Credit Suisse, und sie hatte ja schon eines, diese UBS SDIC mit chinesischen Unternehmen. Und weil in China die regulatorischen Vorgaben so sind, dass du maximal 2 Fondsmanagementgeschäfte oder Joint Ventures betreiben kannst, mussten sie sich entscheiden, wollen wir diese Fondseinheit, die sie gerade am Aufbauen sind, die 60 Mitarbeitende Beschäftigte, abwickeln oder eines der beiden bestehenden Joint Ventures abwickeln. Und da hat sie sich im Sommer 2023 für die bestehenden Joint Ventures entschieden. Wahrscheinlich auch aufgrund der Größe, die sind riesig, vor allem das CS Joint Venture. Das gehört zu den größten Vermögensverwaltern Chinas.
Als Buchhalter der kleinen AG Radio Stadtfilter frage ich mich auf, wir haben noch nie Joint Ventures gehabt und so. Tauchen diese Gewinne, die UBS da macht mit diesen Joint Ventures, tauchen die in der Buchhaltung der UBS auf? Kann man das nachvollziehen?
Sie tauchen auf, aber wir können es nicht nachvollziehen, ist die Antwort, glaube ich. Weil die Joint Venture-Verträge, die sind nicht öffentlich. Wir wissen nicht genau, was sie davon kriegt und wie sie das abbucht ganz genau. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es einfach Beteiligungen sind, also UBS hält 49%, dann sind wir davon ausgegangen, dass sie 49% der Gewinne verbucht. Und die werden irgendwo in die UBS-Erfolgsrechnung einfließen.
Diese Expertinnen, die ihr befragt habt für euren Text, die sagen ja im Großen und Ganzen Folgendes. Diese Investitionen können sehr folgenreich sein, schlechte Folgen haben, zum Beispiel für das Vertrauen in die UBS, vielleicht für die Schweizer Finanzwirtschaft, Schweizer Wirtschaft insgesamt. Aber illegal sind diese Investitionen nicht. Welche Gefahren sehen diese Expertinnen genau kommen für die UBS oder auch vielleicht andere Teile der Schweizer Wirtschaft?
Ja, also ich glaube, diese Sekundärsanktionen, das ist das, was so über der ganzen Geschichte hängt. Und das ist nicht illegal, das haben beide Expertinnen, alle drei Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, haben das klar gemacht. Aber halt trotzdem aufgrund der Willkür dieser Sekundärsanktionen potenziell heikle Geschäfte. Und die Risiken, das kennen wir ja von der CS, das sind nicht nur rein rechtliche Risiken, sondern auch Reputationsrisiken. Also wenn jetzt zum Beispiel der Fall Mosambik von der CS, das ist auch nicht jetzt im Nachhinein vielleicht illegal, aber beim Moment, wo das abgeschlossen wurde und lang danach, war da nichts illegal dran und trotzdem hat das die CS zum Teil eingeholt.
Wenn wir gerade bei der CS bleiben, da gibt es ja auch eine Folge von unserem Podcast dazu, wo es genau darum geht, um die Fehler, die die CS gemacht hat. Und einer der wesentlichen Fehler, laut Daniel Stern von der WOTS war das, war eben das, dass sie solche riskanten und schlecht angesehenen Geschäfte nicht abgestoßen hat, auf Kritik nicht reagiert hat. Und letztendlich weiß man ja, die Credit Suisse hat das nicht überlebt. Wenn die UBS jetzt ähnlich agiert, kann man dann sagen, dass sie aus der Credit Suisse-Geschichte nichts gelernt hat?
Ja, ich glaube, das ist ja die Schlussfolgerung vom Text Finanz und Wirtschaft. Und ich finde da dieses Zitat von Sergio Ermotti, als er die Führung der UBS erneut übernahm, hat er gesagt, es geht nicht darum, um too big to fail, sondern too small to survive. Und das spricht ja schon die Risikokultur an. Und ich glaube, diese China-Geschäfte sind ein klares Zeichen, von welchem Risiko will man eingehen. Wir müssen uns, das haben wir auch im Text erklärt, nochmals bewusst machen, um welche Summen es hier geht. Es geht um etwa 80, 100 geschätzte Millionen, wir wissen es nicht genau, die UBS wollte da auch nichts sagen, die sie mit diesen Joint Ventures verdient oder mit diesen Geschäften verdient. Aber das Risiko, das sie in Kauf nehmen, ist natürlich gigantisch und theoretisch können wir das skalieren auf andere Geschäfte, von denen wir auch nichts wissen. Und dann bestehen da schon einige Leichen im Keller, von denen wir vielleicht noch nichts wissen. Du hast die CS angesprochen, die große Risiken in Kauf genommen hat. Und ich finde da, es wird jetzt immer so getan, als gäbe es die CS nicht mehr. Aber zum Beispiel in den USA tätigt die CS nach wie vor Investmentbanking-Geschäfte für die Fracking-Industrie unter dem Namen CS. Ist natürlich jetzt unter dem Dach der UBS, aber das besteht nach wie vor weiter und ist natürlich nach wie vor ein potenzielles Risiko.
Aber weißt du, warum die UBS das so macht, dass sie bei diesen Geschäften den Namen Credit Suisse immer noch verwendet?
Nein, das weiß ich nicht. Also es geht aus diesen Datenbanken hervor. Da sehen wir ja immer, wer genau wickelt die Geschäfte ab. Und da ist dann eine CS, plötzlich taucht die wieder auf. Zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem habe ich das gesehen bei Diamondback Energy, das ist ein großer Fracking-Konzern, wo sie einen Kredit gegeben haben und da taucht die CS auf. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mit den Netzwerken natürlich zusammenhängt. Das ist ja wahnsinnig stark an Personen gebunden, die entsprechenden Netzwerke haben. Aber ich kann die Frage nicht im Detail beantworten.
Jetzt aus eurer Sicht, nach euren Erfahrungen, hält denn die UBS diese Strategie, wo sie angesichts des gesamten Summen, die diese Bank umsetzt, um gar nicht so rasend viel Geld geht, hätten die diese Strategie für besonders schlau, wenn sie diese Strategie fährt, im Unterschied zu anderen Investoren? Oder meint sie, sie ist eine Schweizer Großbank, ihr kann nichts passieren?
Also im Austausch mit der UBS und auch die Punkte, die sie auf Hintergrundbasis angesprochen haben, das geht alles um die rechtliche Zulässigkeit. Und wie auch Alexander Lindemann, der Wirtschaftsanwalt, der als Experte im Text auftaucht, sagt, die UBS reizt hier die Möglichkeiten, die sich ihr bieten, wirklich maximal aus. Vielleicht könnte man das als besonders schlau bezeichnen, so wie du sagst, aber es ist natürlich heikel, wenn du mit dem Fahrrad durch die Stadt fährst und bei jeder Kreuzung einfach voll draufhältst und wenn was kommt, dann hältst du an. Irgendwann erwischt es dich. Ich glaube, es ist eine ähnliche Überheblichkeit wie schon in den Nullerjahren mit diesen Subprime-Papers, wo einfach, als gäbe es keinen Morgen, da diese Pakete, diese Konstrukte verkauft wurden. Und es ging dann schief und die UBS hat gelernt, wahrscheinlich.
Es hat zu dieser Krise von 2008
ja,
geführt.
Ja. Genau. Und die UBS hat gelernt, das hat für sie keine Folgen. Es gibt sie nach wie vor. Die CS ist massive Risiken eingegangen. Es hat nicht, gut, das kann man jetzt nicht zwingend der UBS in die Schuhe schieben, aber es hatte für sie ebenfalls keine Folgen. Und ich glaube, die ganz tief in der UBS, wie wahrscheinlich auch, ich glaube, symbolisch für die ganze Schweiz, es sitzt tief in der DNA, dass am Schluss uns oder der UBS nichts passiert.
Jetzt, wenn die UBS ja selbst betont, sie bewegt sich im rechtlichen Rahmen, insgesamt gesehen, wie erklärst du dir, dass sie doch relativ heftig reagiert hat auf den Artikel?
Ja, also ganz genau kann ich natürlich diese Frage nicht beantworten. Das sind irgendwelche Strategien, die dahinter stecken. Aber ich glaube, dass der eine Punkt, der für mich Sinn macht, sind diese Sekundärsanktionen und die Willkür, die damit zusammenhängt. Auch wenn sie sagt, das ist für uns total unproblematisch, kann das wie gar nicht sein, weil man kann gar nicht ausschließen, ist jetzt das, laufen wir Gefahr, US-Sekundärsanktionen oder nicht, das kann gar nicht so klar beantwortet werden. Und ich denke, das ist der UBS wahrscheinlich auch bewusst und sie möchten natürlich verhindern, dass die US-Behörden überhaupt auf den Plan kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, einfach, weil sie kann. Die UBS hat eine riesige Kommunikationsabteilung, solche Publikationen sind jetzt sicher nicht genehm und ich habe das schon einmal mit BlackRock erlebt, bei der NZZ am Sonntag, das war genau das gleiche Theater und es war die genau gleiche Strategie, dass einfach versucht wurde, diese Artikel zu verzögern und zu verhindern, dass wahrscheinlich auch intern eine Gegenstrategie erarbeitet werden kann und diese Möglichkeiten hat halt eine UBS.
Jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, können diese Sekundärsanktionen, wenn sie die UBS treffen, durchaus eine empfindliche Wirkung haben. Könnte sie dadurch in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten kommen? Und was wären mögliche Folgen für die Schweiz?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass dieser einzelne Fall die UBS in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Oder ich weiß das schlicht nicht. Wenn ich den Expertinnen glaube, dann könnten das Rügen sein, vielleicht auch informelle, vielleicht öffentliche. Aber wenn wir den Fall der CS anschauen, ist das ja so ein kumuliertes Desaster. Da haben wir jetzt einen Puzzlestein. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren noch einige davon sehen werden. Und das wiederum hat krasse Folgen für die Schweiz. Die UBS ist riesig, ist doppelt so groß wie die Credit Suisse damals. Ich erinnere mich an die Schreckensszenario, die Karin Keller-Sutter damals skizziert hat, was ein unkontrollierter Konkurs der CS bedeuten würde. Jetzt können wir das nochmal zwei rechnen. Konkret ist wahrscheinlich der Verlust von Sparguthaben, die sind bis 100.000 Franken gedeckt. Viele Schweizerinnen haben ein Konto bei der UBS, das wahrscheinlich 100.000 Franken übersteigt. Das ist ein Fall. Der zweite Fall ist natürlich, die ganze Schweizer Wirtschaft ist wahnsinnig eng mit der UBS vernetzt. Ich bin jetzt zu wenig Ökonom, um abschätzen zu können, was das genau für Folgen hat. Aber ich bin genug Ökonom, um sagen zu können, es hat massive Folgen.
Wie pyromanische Feuerwehrleute verhalten sich die Großbanken? Das schreibt der eingangs erwähnte Finanzmathematiker Marc Genie in seinem Buch «Die permanente Krise, der Aufstieg der Finanzoligarchie und das Versagen der Demokratie». Die UBS ist mit ihrer Größe und Komplexität zu mächtig geworden. Der potenzielle Schaden aus einer Krise dieser Bank wären Armut, Inflation, Abwertung. Die Too-Big-to-Fail-Logik an sich ist ein Problem. Nach Genie hat das Management von Too-Big-to-Fail-Banken Anreize, immer mehr Risiken einzugehen, weil der Steuerzahler und die Steuerzahlerin für die Risiken haftet. Eine stärkere Bankenregulierung wäre das Mindeste. Ein entscheidender Punkt dabei, das Eigenkapital einer Bank. Von geheimen Individuallösungen, wie sie der Bundesrat derzeit vorsieht, hält Genie nichts, denn sie sind schwer kontrollierbar. Es brauche ganz klare Regeln, die insbesondere für alle Großbanken gleich gelten. Zum Beispiel, wenn ich als Bürger einen Kredit brauche, um eine Wohnung zu kaufen, muss ich mindestens 25% Eigenkapital investieren. Diese Größenordnung fände ich auch für das Eigenkapital einer Großbank angebracht. Die Eigenkapitalquote von Banken liegt im Moment bei unter 4%. Wird die Eigenkapitalquote entscheidend erhöht werden? Bald wird der Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUC zum Untergang der Credit Suisse veröffentlicht. Er wird mit Spannung erwartet. Darin geht es um die Aufarbeitung des Endes der CS. Er soll aber auch aufzeigen, welche strukturellen Veränderungen notwendig sind, um das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz langfristig zu sichern. Seine Veröffentlichung war auf Ende Jahr angekündigt. Sie wird sich aber weiter verzögern. Aktuell darf man sie im ersten Quartal 2025 erwarten. Derweil kann man aber bereits als Bürgerin aktiv werden. Genie schlägt vor, sich folgende Fragen zu stellen. Bin ich zufrieden mit den Boni und Löhnen des Managements meiner Bank? Mit der Risikostruktur? Gab es Skandale bei meiner Bank? Wie überzeugend kommuniziert die Leitung? Kurz, man soll seine Bank mit anderen vergleichen und daraus die Konsequenzen ziehen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
Radio Lora.
Mein Name ist Edith Camargo. Ich bin Hörerin vom Radio Lora in Zürich. Ich höre gerne Radio Lora wegen ihrem multikulturellen Musikprogramm und den interessanten Interviews, die mein Leben bereichern.
Lora braucht Freundinnen und Freunde. Macht mit auf lora.ch.
Happy birthday! Thank you! 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 Happy birthday